SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 6.
Am Brunnen nahm er wie in Trance die schweren Wassereimer auf. Er ging auf das Haus zu, das ihn jetzt mit seinem hohen, glänzenden Dach und seinen goldschimmernden Fenstern zu beobachten und zu belauschen schien. Die Sonne über ihm, die Erde unter ihm, drehten sich nicht mehr. Das Wasser schwappte wie eine Million mahnender Stimmen in den Eimern, die er zu beiden Seiten trug, und seine Mutter hob unter der erstaunten Erde, auf der er ging, endlos die Augen. Während sie in der Küche sauber machte, redeten sie miteinander. »Wieso bist du so sicher, dass es von mir ist?« Das war seine erste Frage. Jetzt weinte sie nicht. »Fang ja nicht so an«, sagte sie. »Esther lügt niemanden an, niemals. Und ich war nicht mit so vielen Männern zusammen, dass ich im Kopf durcheinander komme.« Sie war kalt und besonnen, hantierte mit wilder Konzentration in der Küche herum und sah ihn kaum dabei an. Er wusste nicht, was er sagen sollte, wie er an sie herankam. »Hast du es deiner Mutter schon erzählt?«, fragte er nach einer Weile. »Bist du beim Arzt gewesen? Wie kannst du so sicher sein?« Sie atmete scharf ein. »Nein, meiner Mutter habe ich nichts erzählt. Bin ja nicht verrückt. Ich hab's nur dir erzählt.« »Wie kannst du so sicher sein?« wiederholte er, »wenn du nicht beim Arzt gewesen bist.« »Zu welchem Arzt soll ich denn wohl bitte gehen in dieser Stadt? Wenn ich zum Arzt gehe, kann ich mich genauso gut auf den Marktplatz stellen. Nein, ich bin nicht beim Arzt gewesen und ich hab's auch nicht eilig damit. Ich brauche keinen Arzt, damit ich weiß, was in meinem Bauch passiert.« »Und wie lange weißt du es schon?« »Vielleicht einen Monat ungefähr, vielleicht 6 Wochen.« »6 Wochen? Wieso hast du deinen Mund nicht früher aufgemacht?« »Weil ich mir nicht sicher war. Ich dachte lieber warten, bis ich mir sicher bin. Nicht erst groß Wirbel machen, bevor ich es wirklich weiß. Ich wollte nicht, dass du dich aufregst und Angst kriegst und gehässig wirst, so wie jetzt, und völlig unnötig.« Sie sah ihn an. »Du hast heute Morgen gesagt, wir machen was. Was machen wir denn? Wir müssen jetzt überlegen, was wir machen, Gabriel.« »Was machen wir?« wiederholte er schließlich und spürte, wie ihm die Lebenskraft entwichen war. Er setzte sich an den Küchentisch und betrachtete das Strudelmuster auf dem Fußboden. Doch ihr war die Lebenskraft nicht entwichen. Sie trat zu ihm und sagte leise mit bitterem Blick, »Du klingst aber ganz komisch. Auf mich wirkt das nicht, als wenn du über irgendwas anderes nachdenkst, außer wie du das hier so fix wie möglich abschütteln kannst und mich gleich mit. War nicht immer so, was, Reverend? Hat man eine Zeit gegeben, da hast du an nichts anderes gedacht, außer an mich. Wo denkst du heute Abend dran? Ich will verflucht sein, wenn ich denke, dass du an mich denkst.« »Mädchen«, sagte er matt, »red nicht so, als wenn du keinen Verstand im Kopf hast. Du weißt, dass ich eine Frau habe.« Er wollte noch mehr sagen, fand aber die richtigen Worte nicht und brach hilflos ab. »Das weiß ich«, sagte sie weniger hitzig, behielt ihn aber im Blick, aus dem der ungeduldige alte Spott nicht ganz gewichen war. »Aber ich hab gemeint, wenn du sie einmal vergessen kannst, dann kannst du sie auch zweimal vergessen.« Er verstand sie nicht gleich. Dann aber setzte er sich auf, die Augen groß vor Ärger. »Wie meinst du das, Mädchen? Was willst du damit sagen?« Sie zuckte nicht zurück. Selbst in seiner Wut und Verzweiflung erkannte er, dass sie ganz und gar nicht das leichtfertige Kind war, für das er sie immer gehalten hatte. Oder hatte sie sich in der kurzen Zeit so gewandelt? Er war bei diesem Gespräch im Nachteil. Er war nicht auf Veränderungen gefasst gewesen, während sie ihn von Anfang an taxiert hatte und von keiner Veränderung überrumpelt werden konnte. »Du weißt, was ich meine«, sagte sie. »Das ist doch kein Leben für dich mit dieser dürren, schwarzen, und wird es auch nie. Und glücklich kannst du sie auch nie machen. Und Kinder wird sie auch nie kriegen. Jedenfalls will ich verdammt sein, wenn ich glauben soll, dass du richtig im Kopf warst, als du sie zur Frau genommen hast. Ich bin hier diejenige, die dein Kind kriegt.« »Du willst, dass ich meine Frau verlasse und zu dir komme?« fragte er schließlich. »Ich dachte, darauf bist du schon selber gekommen«, gab sie zurück. »Schon oft, ganz oft.« »Also das«, sagte er mit gestauter Wut, »niemals habe ich das gesagt oder irgendwas in der Art. Ich habe dir nie gesagt, ich will meine Frau verlassen.« Aber sie war mit ihrer Geduld am Ende. »Ich rede nicht von irgendwas, was du gesagt hast.« Sofort blickten sie zur geschlossenen Küchentür, denn diesmal waren sie nicht allein im Haus. Sie seufzte und strich sich mit der Hand durchs Haar. Dabei sah er, dass sie zitterte und dass ihre kühle Bedachtheit nichts weiter war als eine fieberhafte Pose. Mädchen, sagte er, glaubst du wirklich, ich laufe hier weg und lebe mit dir irgendwo in Sünde, bloß weil du mir erzählst, dass mein Kind in deinem Bauch strampelt? Für wie fünfmal vertrottelt hältst du mich eigentlich? Ich habe hier Gottes Werk zu verrichten. Mein Leben gehört dir nicht und dem Kind auch nicht, wenn es überhaupt von mir ist. Das Kind ist von dir, sagte sie kalt. Da führt im Leben kein Weg dran vorbei. Und es ist ja gar nicht so lange her. Hier nämlich, genau in dieser Küche, da hat's für mich so ausgesehen, als wenn für dich nur ein Leben in Sünde in Frage kommt. Ja, antwortete er, stand auf und wandte sich ab. Satan hat mich versucht und ich bin gefallen. Ich bin nicht der erste Mann, der zu Fall gebracht wird von einer ruchlosen Frau. Pass auf, wie du mit mir redest, sagte Esther. Ich bin auch nicht die erste Frau, die entehrt wurde von einem Mann Gottes. Entehrt? Rief er. Du? Wie kann man dich denn entehren, wo du hier rumläufst in dieser Stadt wie eine Hure und dich kreuz und quer vergnügst? Wie kannst du dich dahinstellen und sagen, du bist entehrt? Wenn ich es nicht gewesen wäre, dann wäre es doch ein anderer gewesen. Aber du warst es, entgegnete sie. Und ich will wissen, was wir jetzt machen. Er sah sie an. Ihr Gesicht war kalt und hart, hässlich. So hässlich war sie noch nie gewesen. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, sagte er bedächtig. Aber ich sag dir, was du jetzt machen solltest. Du solltest dir schön einen von den jungen Männern holen, mit denen du unterwegs gewesen bist, damit er dich heiratet. Ich kann nirgendwo hin mit dir. Sie setzte sich an den Tisch und sah ihn mit fassungsloser Verachtung an. Wie geschlagen sank sie auf den Stuhl. Er wusste, dass sie ihre Kräfte sammelte, und jetzt sagte sie das, wovor er sich gefürchtet hatte. Und wenn ich durch die Stadt laufe und es deiner Frau erzähle und der Gemeinde und allen Leuten? Was meinst du, Reverend? Und wer, fragte er, eingehüllt von einer furchtbaren, fallenden Stille, wer sollte dir wohl glauben, was meinst du? Sie lachte. Genug Leute würden mir glauben, dass dir das Leben schwer wird. Und sie beobachtete ihn. Er lief in der Küche auf und ab und mied so gut es ging ihren Blick. Denk einfach mal zurück, sagte sie. An die erste Nacht, genau hier auf diesem verdammten Weiße-Leute-Boden. Dann weißt du auch, dass es zu spät ist, Esther zu erzählen, wie heilig du bist. Lüg dich nur selbst an, mir egal. Aber das ist kein Grund, dass ich deswegen leiden muss. Du kannst rumgehen und es den Leuten erzählen, wenn du willst, sagte er kühn. Aber für dich sieht das auch nicht so toll aus. Sie lachte wieder. Ich bin doch hier nicht die Heilige. Du bist der Ehemann, du bist der Prediger. Und wem, meinst du, geben die Leute mehr Schuld? Er betrachtete sie mit einem Hass, in dem die alte Begierde mitschwang. Und er wusste, dass sie erneut den Sieg davon trug. Ich kann dich nicht heiraten, das weißt du. Also, was willst du von mir? Nein, und wahrscheinlich würdest du mich nicht mal heiraten, wenn du könntest. Wahrscheinlich willst du eine Hure wie Esther gar nicht zur Frau. Esther ist für die Nacht, für die Dunkelheit, wo keiner sieht, wie du deine Heiligkeit mit Esther besudelst. Esther ist bloß gut genug, dass sie deinen Bastard kriegt irgendwo im verdammten Wald. Ist doch so, oder, Reverend? Er antwortete nicht. Er fand keine Worte. In ihm herrschte nur Grabesstille. Sie stand auf, ging an die offene Küchentür und blickte mit dem Rücken zu ihm in den Hof und auf die stillen Straßen im Licht der letzten vergehenden Sonnenstrahlen. »Aber wahrscheinlich«, sagte sie langsam, »will ich mit dir auch nicht zusammen sein. Genauso wenig, wie du mit mir zusammen sein willst. Ich will keinen Mann, der sich schämt, keinen Mann, der Angst hat. Das kann ich nicht brauchen.« Sie drehte sich in der Tür zu ihm um. Es war das letzte Mal, dass sie ihn richtig ansah, und diesen Blick würde er mit ins Grab nehmen. »Ich will nur eins von dir«, sagte sie. »Dann sind wir quitt.« »Was soll ich machen?« fragte er beschämt. »Ich würde schon durch die Stadt laufen und allen Leuten was erzählen von dem gesalbten Gottes. Ich lasse das nur, wirklich nur, damit Mama und Daddy nicht von meiner Dummheit erfahren. Dafür schäme ich mich nicht. Ich schäme mich für dich. Wegen dir empfinde ich eine Scham, wie ich sie überhaupt noch nie empfunden habe. Ich schäme mich vor meinem Gott, weil ich zugelassen habe, dass jemand mich so schäbig behandelt.« Er sagte nichts. Sie kehrte ihm wieder den Rücken zu. »Ich will einfach nur wohin, woanders«, sagte sie. »Wohin und mein Kind kriegen und über alles nachdenken. Ich will wohin und mir über alles klar werden. Das will ich. Und das ist ziemlich billig. Wahrscheinlich braucht es einen Heiligen, um aus einer Frau eine richtige Hure zu machen.« »Mädchen«, sagte er, »ich habe kein Geld.« »Tja«, sagte sie kalt, Dann musst du wohl mal suchen gehen. Sie fing an zu weinen. Als er auf sie zuging, wich sie ihm aus. Wenn ich auf Mission gehe, sagte er hilflos, kriege ich bestimmt genug Geld zusammen, dass du weg kannst. Wie lange dauert das? Einen Monat vielleicht? Sie schüttelte den Kopf. So lange bin ich nicht mehr hier. Sie standen schweigend an der offenen Küchentür. Sie kämpfte mit ihren Tränen, er kämpfte mit seiner Scham. Sein einziger Gedanke war, Jesus, 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 Jesus. Hast du denn gar nichts gespart? Fragte sie schließlich. Du bist doch lange genug verheiratet, dass du was gespart haben solltest. Da fiel ihm ein, dass Deborah seit der Hochzeit Geld sparte. Sie bewahrte es in einer Blechdose auf dem Schrank auf. Eine Sünde zieht die andere nach sich, dachte er. Doch, etwas. Wie viel, weiß ich nicht. Bring es morgen mit. Er folgte ihr mit dem Blick, als sie von der Tür zum Schrank ging, um Mantel und Hut zu holen. Fertig angezogen kam sie zurück und ging wortlos an ihm vorbei die Stufen hinunter in den Hof. Sie machte das Gatter auf und bog in die lange, stille, abendrote Straße ein. Sie ging langsam, mit eingezogenem Kopf, als wäre ihr kalt. Er sah ihr nach und dachte an die vielen Male, da er ihr nachgeblickt hatte und ihr Gang so anders gewesen war und ihr Lachen als Hohnlachen zu ihm zurückgetragen wurde. Er nahm das Geld, als Deborah schlief, und gab es Esther am Morgen. Noch am selben Tag kündigte sie und eine Woche später war sie weg, nach Chicago, sagten ihre Eltern, um eine bessere Arbeit zu finden und ein besseres Leben. Deborah wurde in den Wochen darauf noch schweigsamer. Manchmal war er sich sicher, dass sie etwas gemerkt hatte und wusste, dass er das Geld genommen hatte. Manchmal war er sich sicher, dass sie nichts wusste. Manchmal war er sich sicher, dass sie rundum Bescheid wusste über den Diebstahl und den Grund dafür. Aber sie sagte nichts. Im Frühjahr ging er auf Mission und war 3 Monate unterwegs. Als er zurückkam, brachte er Geld mit und legte es wieder in die Blechdose. In der Zwischenzeit war kein Geld hinzugekommen, daher war er sich immer noch nicht sicher, ob Deborah Bescheid wusste oder nicht. Er beschloss, das alles zu vergessen und mit seinem Leben fortzufahren. Doch im Sommer bekam er einen Brief ohne Absender, aber abgestempelt in Chicago. Deborah reichte ihn ihm beim Frühstück, ohne, so schien es, auf die Handschrift oder den Poststempel zu achten, mit einem Stapel Traktaten von einer Bibelgesellschaft, die sie beide jede Woche in der Stadt verteilten. Sie hatte auch einen Brief bekommen von Florence und vielleicht lenkte der sie ab. Esthers Brief schloss mit den Worten, »Ja, ich habe einen Fehler gemacht und für den bezahle ich jetzt, aber glaube ja nicht, dass du nicht dafür bezahlen wirst. Ich weiß nicht wann, ich weiß auch nicht wie, aber ich weiß, dass du eines schönen Tages Staub frisst. Ich bin nicht so eine Heilige wie du, aber ich kann gut von böse unterscheiden. Ich kriege mein Kind und ich mache einen Mann aus ihm. Ich lese ihm nicht aus der Bibel vor und schleppe ihn nicht zu irgendwelchen Predigten. Und wenn er sein Lebtag nur Schwarzgebrannten trinkt, ist er immer noch ein besserer Mensch als sein Daddy.« »Was schreibt Florence?« fragte er stumpf, während er den Brief in der Faust zerknüllte. Deborah blickte mit leisem Lächeln auf. »Nicht viel, Schatz, aber es sieht so aus, als wenn sie bald heiratet.« Gegen Ende des Sommers ging er wieder auf Mission. Es hielt ihn nicht zu Hause, bei der Arbeit, in der Stadt. Er hielt es nicht aus, Tag ein die Schauplätze und die Menschen zu sehen, die er schon sein ganzes Leben kannte. Auf einmal schienen sie ihn zu verhöhnen, über ihn den Stab zu brechen. In jedem Blick sah er seine Schuld. Wenn er von der Kanzel predigte, sahen sie ihn an, so glaubte er, als hätte er kein Recht, dort zu stehen. Als würden sie ihn verurteilen, wie er einst die 23 Ältesten verurteilt hatte. Wenn Seelen weinend zum Altar kamen, wagte er kaum zu frohlocken, da er sich an die eine Seele erinnerte, die sich nicht gebeugt hatte, deren Blut möglicherweise am jüngsten Tag von ihm gefordert wurde. Also floh er vor diesen Menschen und vor diesen stummen Zeugen, um anderswo zu predigen und zu beten, um insgeheim seine anfänglichen Bemühungen zu wiederholen, das heilige Feuer zu suchen, das ihn einst so verwandelt hatte. Doch musste er feststellen, wie einst die Propheten, dass für den, der Gott flieht, die ganze Welt zum Gefängnis wird. Nirgends war Frieden, nirgends Heilung und Vergessen gab es nicht. Jede Kirche, die er betrat, hatte seine Sünde bereits empfangen. Sie lag in den fremden, den grüßenden Gesichtern. Sie schrie ihm vom Altar entgegen, sie saß da, wenn er die Stufen zur Kanzel hochstieg, und wartete auf ihn in seinem Stuhl. Sie starrte ihm aus der Bibel entgegen. In dem ganzen heiligen Buch gab es kein Wort, das ihn nicht erzittern ließ. Wenn er von Johannes auf der Insel Patmos sprach, der am Tag des Herrn vom Geist ergriffen war, Vergangenes, Gegenwärtiges und Kommendes zu schauen, und sagte, wer unrein ist, der sei fernerhin unrein, war er es, den diese mit lauter Stimme vorgebrachten Worte vollkommen durcheinander brachten. Wenn er von David sprach, dem Hirtenjungen, der durch Gottes Kraft zum König über Israel aufstieg, war er es, der beim allgemeinen Amen und Hallelujah erneut an seinen Ketten rüttelte. Wenn er vom Pfingsttag sprach, an dem der Heilige Geist über die im Obergemach harrenden Apostel kam und sie mit Feuerzungen sprechen ließ, dachte er an seine eigene Taufe und wie er den Heiligen Geist beleidigt hatte. Nein, obwohl sein Name auf den Plakaten prangte, obwohl sie ihn für das große Werk rühmten, das Gott durch ihn tat, und obwohl sie Tag und Nacht zu ihm an den Altar kamen, hatte die Schrift kein Wort für ihn übrig. Außerdem sah er auf seiner Wanderschaft, wie weit sein Volk sich von Gott entfernt hatte. Sie hatten sich alle abgewandt und waren in die Wüste gewandert, um vor ihren Götzen aus Gold, Silber, Holz und Stein, falschen Göttern, die sie nicht heilen konnten, in die Knie zu gehen. Die Musik, die in kleinen und großen Städten auf seinem Weg erschallte, war nicht die Musik der Gläubigen, sondern eine andere, eine teuflische, die der Wollust frönte und Rechtschaffenheit verhöhnte. Frauen, von denen manche lieber zu Hause die Enkel das Beten hätten lehren sollen, standen Abend für Abend in verräucherten, schnapsgeschwängerten Tanzlokalen und sangen, ihren Leib in lüsternen Hallelujahs windend, für ihren Loving Man, und das konnte jedermann sein. Morgens, mittags, abends, wenn einer die Stadt verließ, holten sie sich den nächsten, versanken Männer, so schien es, in ihrem warmen Fleisch, und es war ihnen alles eins. It's right here for you. If you don't get it, it ain't no fault of mine. Gabriel lachten sie aus, wenn sie ihn sahen. So ein hübscher Mann? Und sagten, sie wüssten von einem hochgewachsenen braunen Mädchen, da würde er schon mal seine Bibel niederlegen. Er floh vor ihnen. Sie machten ihm Angst. Er betete für Esther. In seiner Vorstellung stand sie eines Tages dort, wo diese Frauen heute standen. Blut floss durch alle Städte, in die er kam. Es gab wohl keine Tür, nirgendwo, hinter der nicht unentwegt Blut mit Blut vergolten wurde. Es gab keine Frau, ob sie nun vor aufsässigen Trompeten sang oder vor dem Herrn frohlockte, die nicht mit angesehen hatte, wie ihr Vater, ihr Bruder, ihr Geliebter oder Sohn ohne Gnade niedergestreckt worden waren, die nicht mit angesehen hatte, wie ihre Schwester dem großen weißen Hurenhaus einverleibt wurde, die nicht allzu knapp selbst diesem Haus entwischt war. Es gab keinen Mann, ob er nun predigte, fluchte, an einsamen, grauen Abenden seine Gitarre zupfte oder nachts in Raserei seine goldene Trompete blies, der nicht den Kopf beugen und das Schmutzwasser des weißen Mannes trinken musste, keinen Mann, dessen Männlichkeit nicht bis an die Wurzel verletzt, dessen Lenden nicht entehrt, dessen Samen nicht ins Vergessen gestreut wurde und, schlimmer, in Wut, Schande und endlosen Kampf. Ja, in ihre Einzelteile wurden sie zerlegt, ihre Ehre wurden sie beraubt, ihre Namen waren nichts als Staub, der verächtlich über das Feld der Zeit geweht wurde, um wohin zu fallen, wo zu blühen, welche Früchte zu tragen, wo? Ihre Namen gehörten ihnen nicht. Hinter ihnen Finsternis, nichts als Finsternis, um sie herum Zerstörung und vor ihnen nur Feuer. Ein Volk von Ausgestoßenen, fern von Gott, das in der Wüste sang und rief. Und doch wuchs höchst seltsam aus bislang unentdeckten Tiefen sein Glaube empor. Im Angesicht der Verkommenheit, die er sah, der Verkommenheit, vor der er floh, gewahrte er doch, wie ein flammendes Banner in der Luft, die Kraft der Erlösung, von der er bis zu seinem Tod Zeugnis ablegen musste, die er nicht, und sollte sie ihn vollends zermalmen, leugnen konnte, auch wenn unter den Lebenden niemand sie je gewahren sollte. Er hatte sie gewahrt, und daran musste er festhalten. Nicht für Freund, noch Geliebte oder unehelichen Sohn würde er nach Ägypten zurückkehren. Er würde sein Antlitz nicht von Gott wenden, wie tief auch immer die Finsternis, in der Gott sein Antlitz vor ihm verbarg. Eines Tages würde Gott ihm ein Zeichen geben, und es wäre vorbei mit der Finsternis. Eines Tages würde ihn Gott, der ihn so tief hatte fallen lassen, wieder aufrichten. Unmittelbar nach seiner Rückkehr im Winter kam auch Esther nach Hause. Ihre Mutter und ihr Stiefvater waren nach Norden gefahren, um ihren leblosen Körper und ihren lebenden Sohn zu holen. Kurz nach Weihnachten, an einem der letzten tristen Tage zwischen den Jahren, wurde sie auf dem Kirchhof begraben. Es war bitterkalt. Frost bedeckte den Boden wie in den Tagen, da er sie besessen hatte. Er stand neben Deborah, deren Arm unter seinem unablässig vor Kälte zitterte, und sah zu, wie die schlichte, lange Kiste in den Boden gelassen wurde. Esthers Mutter stand schweigend neben dem tiefen Loch auf ihren Mann gestützt, der ihren Enkel im Arm hielt. »Herr, sei uns gnädig, sei uns gnädig, sei uns gnädig«, sang jemand, und die alten Klageweiber drängten sich mit einem Mal um Esthers Mutter, um sie zu stützen. Erde schlug auf den Sarg, das Kind wachte auf und fing an zu schreien. Da betete Gabriel um Erlösung von seiner Blutschuld. Er betete zu Gott, er möge ihm irgendwann ein Zeichen senden, um ihn wissen zu lassen, dass ihm vergeben war. Das Kind allerdings, das in dem Augenblick auf dem Friedhof schrie, fluchte und sang, wurde für immer zum Schweigen gebracht, bevor Gott ihm ein Zeichen sandte. Gabriel sah seinen Sohn heranwachsen, einen Fremden, der weder seinen Vater noch Gott kannte. Deborah, die nach Esthers Tod häufiger Umgang mit Esthers Familie pflegte, berichtete ihm schon früh, wie schamlos Royal verwöhnt wurde. Wie nicht anders zu erwarten, war er ihr Ein und Alles, worüber Deborah tatkräftig die Stirn runzelte und zuweilen widerstrebend lächelte. Und sollte tatsächlich weißes Blut durch seine Adern fließen, so ließ sich das nicht erkennen. Er sei seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Kein Tag neigte sich, ohne dass Gabriel seinen verlorenen, seinen enterbten Sohn sah oder von ihm hörte. Und mit jedem Tag schien er stolzer, das Urteil zu tragen, das ihm auf die Stirn geschrieben stand. Gabriel sah ihn ungestüm, wie Davids ungestümen Sohn, ins Verderben rennen, das ihn vom Augenblick seiner Empfängnis erwartete. Kaum konnte er laufen, schien er zu stolzieren. Kaum konnte er sprechen, schien er auch schon zu fluchen. Gabriel sah ihn oft auf der Straße, wo er mit Gleichaltrigen am Bordstein spielte. Als er einmal an ihnen vorbeiging, sagte einer der Jungen, »Da kommt Reverend Grimes«, und nickte ihm respektvoll schweigend zu. Royal dagegen blickte dem Prediger unverfroren ins Gesicht. »Na, wie geht's, Reverend?« sagte er und lachte plötzlich unbändig. Gabriel, der gern stehen geblieben wäre, um dem Jungen ins Gesicht zu lächeln und über die Stirn zu streichen, tat nichts von alledem, sondern ging einfach weiter. Hinter seinem Rücken hörte er Royals enthemmtes Flüstern, »Der hat bestimmt ein Riesending«, und alle Kinder lachten. Da ging Gabriel auf, wie sehr seine Mutter darunter gelitten haben musste, ihn in seiner unerlösten Einfalt zu sehen, die doch so gewiss zu Tod und Hölle führte. »Ich frage mich«, sagte Deborah einmal so dahin, »warum sie ihn Royal genannt hat. Meinst du, sein Daddy hieß so?« Gabriel hatte einmal zu Esther gesagt, sollte der Herr ihm je einen Sohn schenken, er würde ihn Royal nennen, denn das Geschlecht der Gläubigen sei ein königliches Geschlecht, sein Sohn wäre ein Königskind. Und daran hatte sie sich erinnert, als sie ihn ausstieß. Mit ihrem letzten Atemzug hatte sie den Sohn und seinen Vater mit diesem Namen verhöhnt. Dann war sie voller Hass auf ihn gestorben. Sie hatte ihn und die Seinen in alle Ewigkeit verflucht. »Wahrscheinlich ist es wirklich der Name von seinem Daddy«, sagte er schließlich. »Es sei denn, in dem Krankenhaus oben im Norden haben sie ihm diesen Namen gegeben, als sie schon tot war.« Seine Grandmama, Sister MacDonald, sie schrieb gerade einen Brief und blickte nicht auf, während sie mit ihm redete. »Also sie glaubt, es war einer von den jungen Burschen, die hier immer durchkommen, auf der Suche nach Arbeit auf ihrem Weg nach Norden, weißt du?« Diese nichtsnutzigen Nigger, also sie glaubt, einer von denen hat Esther in diese Bredouille gebracht. Sie sagt, Esther wäre niemals nach Norden gegangen, wenn sie nicht versucht hätte, den Daddy von dem Jungen zu finden, weil sie war schon in der Bredouille, als sie hier weg ist. Sie blickte kurz von ihrem Brief auf. So viel ist mal sicher. Wahrscheinlich, sagte er wieder. Ihre ungewohnte Schwatzhaftigkeit machte ihn nervös. Er wagte aber nicht, ihr einfach das Wort abzuschneiden. Er dachte an Esther, die jetzt stumm und kalt unter der Erde lag und in seinen Armen so lebendig und schamlos gewesen war. »Und Sister MacDonald sagt«, fuhr Deborah fort, »dass sie hier mit ganz wenig Geld weg ist. Sie mussten ihr ständig welche schicken, fast die ganze Zeit, die sie da war, vor allem gegen Ende. Erst gestern haben wir uns darüber unterhalten. Sie sagt, Esther hat höchstwahrscheinlich über Nacht beschlossen, dass sie weggeht und nichts konnte sie aufhalten. Und sie sagt, sie wollte dem Mädchen nicht im Weg stehen. Aber wenn sie gewusst hätte, was los war, hätte sie das Mädchen niemals ziehen lassen. Aber eigentlich komisch, murmelte er, ohne so recht zu wissen, was er eigentlich sagte, da sie sich nicht irgendwas dabei gedacht hat. Sie hat sich deswegen nichts dabei gedacht, weil Esther ihrer Mutter immer alles erzählt hat. Zwischen ihnen gab es keine Scheu. Sie sagt, nie im Traum wäre ihr eingefallen, dass Esther vielleicht von ihr wegläuft, wenn sie in der Bredouille steckt. Sie blickte an ihm vorbei in die Ferne mit eigenartig bitterem Mitgefühl in den Augen. »Das arme Ding«, sagte sie, »was muss sie gelitten haben?« »Ich verstehe nicht, wieso du und Sister MacDonald dauernd beieinander sitzen müsst und euch die ganze Zeit darüber unterhaltet«, sagte er dann. »Das ist doch alles eine ganze Zeit her, der Junge wächst ja schon ran.« »Das stimmt«, sagte sie und senkte erneut den Kopf. »Aber es gibt anscheinend nun mal Dinge, die lassen sich nicht einfach im Handumdrehen vergessen.« »An wen schreibst du?« fragte er, so beklommen von der plötzlichen Stille wie zuvor von ihrem Gerede. Sie blickte auf. »Ich schreibe an deine Schwester Florence. Soll ich ihr was ausrichten?« »Nein. Schreib ihr einfach, dass ich für sie bete.« Als Royal 16 war, brach der Krieg aus, und alle jungen Männer, erst die Söhne der Mächtigen, dann die eigenen Söhne, wurden in fremde Länder zerstreut. Gabriel fiel jeden Abend auf die Knie und betete, dass Royal nicht eingezogen wurde. »Aber was ich gehört habe, will er ja«, sagte Deborah. »Seine Grandmama hat mir erzählt, er liegt ihr ständig in den Ohren, weil sie nicht zulässt, dass er sich meldet.« »Diese jungen Männer«, sagte er finster, »sind ja anscheinend nicht zufrieden, bis sie nicht losziehen können, damit sie zum Krüppel oder totgeschossen werden.« »Tja, so sind sie nun mal, die jungen Leute«, sagte Deborah aufgeräumt. »Nichts lassen die sich sagen. Und wenn sie endlich selbst drauf kommen, dann ist es schon zu spät.« Wann immer Deborah über Royal sprach, saß tief in ihm eine Angst, die angespannt lauschte. Viele Male hatte er mit dem Gedanken gespielt, Deborah sein Herz auszuschütten. Aber sie gab ihm keine Gelegenheit, sagte nichts, was ihm in heilender Demut ein Bekenntnis erlauben würde oder ihm zumindest erlaubt hätte, ihr endlich zu sagen, wie sehr er sie für ihre Unfruchtbarkeit hasste. Sie forderte von ihm so viel, wie sie ihm gab. Nichts. Nichts jedenfalls, das man ihr vorwerfen konnte. Sie hielt sein Haus sauber und teilte sein Bett. Sie besuchte die Kranken, wie sie es immer getan hatte, und tröstete die Sterbenden, wie sie es immer getan hatte. Diese Ehe, in seinen Träumen von aller Welt verlacht, hatte sich in den Augen der Welt so bewährt, dass niemand sich für einen von beiden einen anderen Zustand oder eine andere Verbindung vorstellen konnte. Sogar Deborahs schwache Konstitution, die mit den Jahren immer deutlicher hervortrat und sie immer häufiger ans Bett fesselte, und ihre Unfruchtbarkeit hatten sich wie einst ihre Schmach zu geheimnisvollen Beweisen ihrer vollkommenen Hingabe an Gott gewandelt. »Amen«, sagte er vorsichtig nach ihrer letzten Bemerkung und räusperte sich. »Ich muss sagen«, fuhr sie ebenso aufgeräumt fort, »manchmal erinnert er mich an dich in jungen Jahren.« Er sah sie nicht an, aber er spürte ihren Blick auf sich, ergriff nach seiner Bibel und schlug sie auf. »Junge Männer sind alle gleich, wenn Jesus kein Einsehen hat mit ihnen.« Royal zog nicht in den Krieg, aber er zog in dem Sommer in eine andere Stadt, um dort im Hafen zu arbeiten. Gabriel sah ihn erst nach dem Krieg wieder. An jenem Tag, einem Tag, den er nie vergessen würde, ging er nach der Arbeit Schmerzmittel für Deborah besorgen, die mit einem schlimmen Rücken im Bett lag. Es war noch nicht dunkel, die Straßen waren grau und leer, bis auf ein paar weiße Männer, die in kleinen Gruppen im Lichtschein eines Billardsaals oder einer Bar standen. Wenn er an einer Gruppe vorüberging, verstummten die Männer und betrachteten ihn mit mordlustiger Anmaßung. Er sagte nichts, sondern senkte nur den Kopf. Außerdem wussten sie ja, dass er Prediger war. Außer ihm war kein einziger Schwarzer auf der Straße. Am Morgen hatte man vor den Toren der Stadt die Leiche eines Soldaten gefunden. Die Uniform zerfetzt von Peitschenhieben, dazwischen rohes, rotes Fleisch, das aus der schwarzen Haut klaffte. Er lag mit dem Gesicht nach unten am Fuße eines Baums, die Fingernägel tief in die aufgewühlte Erde gegraben. Als man ihn umdrehte, blickten die Augen starr vor Verwunderung und Entsetzen nach oben. Der Mund stand weit offen. Seine blutgetränkte Hose war aufgerissen und zeigte der kalten weißen Morgenluft die dichten, verklebten Haare im Schritt, schwarz und rostrot, und die Wunde, die noch immer zu pochen schien. Schweigend trug man ihn nach Hause und legte ihn hinter verschlossenen Türen zu den Verwandten, die weinten und beteten, von Rache träumten und auf die nächste Heimsuchung warteten. Jetzt spuckte jemand zu Gabriels Füßen auf den Gehsteig. Er ging weiter mit unbewegter Miene und hörte es hinter sich vorwurfsvoll flüstern, er sei ein guter Nigger, bestimmt nicht auf Radau aus. Er hoffte, dass man ihn nicht ansprach, dass er in keines der vertrauten weißen Gesichter lächeln musste. Während er weiterging, vor lauter Umsicht steifer als ein Stock, betete er, wie seine Mutter es ihm beigebracht hatte, um Herzensmilde, träumte jedoch davon, eine weiße Stirn unter seinem Schuh zu spüren, wieder und wieder, bis der Kopf auf dem gebrochenen Genick baumelte und der Fuß nur noch auf strömendes Blut trat. Und als er gerade noch dachte, nur die Hand des Herrn könne Royal fortgeschickt haben, denn wenn er geblieben wäre, hätten sie ihn bestimmt umgebracht, da bog er um die Ecke und blickte ihm, Royal, ins Gesicht. Er war inzwischen so groß wie Gabriel, breitschultrig und schlank. Er trug einen neuen Anzug, blau, mit breiten blauen Streifen und hatte ein verschnürtes braunes Päckchen unter den Arm geklemmt. Die beiden starrten sich einen Moment unverwandt an. Royal mit blanker Feindseligkeit, bis er sich offenbar an Gabriels Gesicht erinnerte, seine brennende Zigarette aus dem Mund nahm und mit gequälter Höflichkeit »Tag, Sir«, sagte. Seine Stimme war rau und sein Atem roch leicht nach Whisky. Gabriel hatte es erstmal die Sprache verschlagen, er rang nach Luft. »Tag«, sagte er schließlich. Dann standen sie an der verwaisten Ecke, als warteten beide darauf, dass der andere etwas Weltbewegendes von sich gab. Als Royal gerade gehen wollte, fielen Gabriel die weißen Männer ein, die in der ganzen Stadt lauerten. »Junge«, rief er, »hast du den Verstand verloren? Weißt du nicht, dass du hier draußen nichts verloren hast, hier, einfach so auf der Straße?« Royal sah ihn an, unsicher, ob er lachen oder beleidigt sein sollte, und Gabriel fügte versöhnlicher hinzu, »Ich meine nur, pass auf, mein Sohn, heute sind nur Weiße in der Stadt, sie haben einen umgebracht, letzte Nacht.« Weiter kam er nicht. Wie in einer Vision sah er Royal reglos hingestreckt auf dem Erdboden und Tränen vernebelten ihm den Blick. Royal betrachtete ihn mit verhaltenem, gereiztem Mitgefühl. »Weiß ich«, sagte er schroff, »aber die lassen mich in Ruhe, für diese Woche haben sie ihren Nigger gehabt, außerdem habe ich sowieso nicht weit.« Auf einmal schien die Ecke, an der sie standen, unter schwerer Todesgefahr zu wanken. Es schien einen Augenblick, als würden Tod und Zerstörung auf sie zurasen, zwei schwarze Männer allein in der stillen, dunklen Stadt, durch die weiße Männer wie Löwen pirschten. Welche Gnade konnten sie sich erhoffen, sollten sie erwischt werden, wie sie hier miteinander sprachen? Man würde doch bestimmt annehmen, dass sie auf Rache sannen. Um seinen Sohn zu retten, setzte sich Gabriel in Bewegung. »Gott segne dich, mein Junge«, sagte er. »Dann mal schnell weiter.« »Tja«, sagte Royal, »danke.« Er wollte gerade um die Ecke biegen, da blickte er sich noch einmal um. »Sehen Sie sich auch vor«, sagte er lächelnd. Er bog um die Ecke und Gabriel hörte, wie seine Schritte sich entfernten und schließlich von der Stille verschluckt wurden. Auf seinem Weg hörte er keine Stimmen, die sich gegen Royal erhoben. Bald herrschte überall Stille. Knapp 2 Jahre später teilte Deborah ihm mit, sein Sohn sei tot. Und jetzt versuchte John zu beten, umgeben von lautem Beten, lautem Rufen und Singen. Sister McCandless führte den Gesang an, sang praktisch allein, denn die anderen stöhnten und riefen unablässig. Das Lied kannte er schon sein ganzes Leben. »Lord, I'm traveling. Lord, I got on my traveling shoes.« Ohne aufzublicken, sah er sie vor dem Altar stehen und das Blut anrufen für alle, die Erlösung suchten. Den Kopf zurückgeworfen, die Augen geschlossen, mit dem Fuß auf den Boden stampfend. Sie sah nicht aus wie die Sister McCandless, die hin und wieder zu ihnen zu Besuch kam, wie die Frau, die jeden Tag downtown zu den Weißen arbeiten ging und abends erschöpft die langen dunklen Treppen hochstieg. Nein, ihr Gesicht war jetzt verklärt. Sie war durch und durch verwandelt durch die Kraft der Erlösung. »Es gibt die Erlösung«, sagte eine Stimme zu ihm. »Gott gibt es. Der Tod kommt bald oder nicht so bald. Warum zögerst du? Jetzt gilt es, den Herrn zu suchen und ihm zu dienen.« Für alle anderen hier gab es eine Erlösung, und auch für ihn könnte es sie geben. Er musste nur bitten, und Gott würde ihn berühren. Er musste nur rufen, und Gott würde ihn erhören. All die anderen hier, die so fern von ihm frohlockten, hatten einst gesündigt, so wie er. Sie hatten gerufen und Gott hatte sie erhört und sie aus all ihrer Not errettet. Und was Gott für andere getan hatte, konnte er auch für ihn tun. Aber aus all ihrer Not? Warum weinte seine Mutter? Warum runzelte sein Vater die Stirn? Wenn Gottes Kraft so mächtig war, warum lebten sie dann in solcher Not? Er hatte noch nie wirklich über ihre Not nachgedacht. Oder besser, er hatte sie sich noch nie so direkt vor Augen geführt. Sie war immer da gewesen, hinter seinem Rücken vielleicht, all die Jahre. Aber er hatte sich ihr nie gestellt. Nun stand sie vor ihm, unausweichlich, und starrte ihn an mit ihrem riesigen Schlund. Jederzeit konnte sie ihn verschlingen. Nur die Hand Gottes konnte ihn davor bewahren. Durch das Fauchen des Sturms, der so schmerzhaft in ihm aufzog und für immer die seltsame, doch tröstliche Landschaft seines Geistes verwüstete, wurde ihm aber gleich klar, dass die Hand Gottes ihn bestimmt in das starrende, wartende Maul führen würde, diesen weiten Schlund, diesen heißen Atem, der wie Feuer war. Er würde in die Finsternis geführt, und in der Finsternis würde er bleiben, bis in unabsehbarer Zeit die Hand Gottes hinabreichte, um ihn heraufzuholen. Ihn, John, der nach der Finsternis, in der er gelegen hatte, nicht mehr er selbst wäre, sondern ein anderer Mann. Er wäre, wie man so sagt, für immer verwandelt. In Unehre gesät, würde er in Ehre auferstehen. Er würde von Neuem geboren. Dann wäre er nicht mehr der Sohn seines Vaters, sondern der Sohn seines himmlischen Vaters, des Königs. Dann bräuchte er seinen Vater nicht mehr zu fürchten, denn dann könnte er ihren Streit über seines Vaters Kopf hinweg in den Himmel tragen, zu dem Vater, der ihn liebte, der im Fleisch hinabgestiegen war, um für ihn zu sterben. Dann wären sein Vater und er ebenbürtig, im Angesicht und in der Liebe Gottes und in seinem Schall. Dann konnte sein Vater ihn nicht mehr schlagen, nicht mehr verachten, nicht mehr verspotten. Ihn, John, den Gesalbten des Herrn. Dann könnte er mit seinem Vater sprechen, wie Männer miteinander sprachen, wie Söhne mit ihren Vätern sprachen, nicht zitternd, sondern in zartem Vertrauen, nicht in Hass, sondern in Liebe. Sein Vater konnte nicht verstoßen, wen Gott aufgelesen hatte. Doch wurde ihm schaudernd bewusst, dass er genau das nicht wollte. Er wollte seinen Vater nicht lieben, er wollte ihn hassen, er wollte den Hass hegen und ihm eines Tages Worte verleihen. Er wollte den Kuss seines Vaters nicht, nicht mehr, nicht nach all den Schlägen, die er empfangen hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, wann auch immer, wie sehr er sich auch ändern mochte, die Hand seines Vaters ergreifen zu wollen. Der Sturm, der heute Abend in ihm tobte, konnte diesen Hass nicht ausreißen. Den mächtigsten Baum in Johns ganzem Seelenland, das einzige, was heute Abend blieb, in Johns Flut. Und er beugte den Kopf, verwirrt und erschöpft, noch tiefer vor dem Altar. Ach, wenn sein Vater doch sterben würde und der Weg damit frei wäre für ihn, wie er für andere frei war. Aber noch im Grab würde er ihn hassen. Sein Vater wäre nur in einen anderen Zustand übergegangen, er wäre immer noch sein Vater. Das Grab reichte nicht aus als Strafe, als Gerechtigkeit, als Rache. Die immerwährende, unaufhörliche, fortdauernde, auf ewig ungelöschte Hölle sollte seinem Vater zuteil werden. Und John würde zusehen, verweilen, lächeln, laut lachen. Er würde endlich die Schmerzensschreie seines Vaters hören. Und selbst dann wäre es noch nicht vorbei. Der immerwährende Vater. Ach, aber seine Gedanken waren böse, doch heute Abend war ihm das egal. Irgendwo in diesem Wirbelwind, in der Finsternis seines Herzens, in dem Sturm, war etwas, das er finden musste. Er konnte nicht beten. Seine Gedanken waren wie das Meer, aufgewühlt und noch zu tief, selbst für den mutigsten Taucher, spuckten sie dann und wann dem bloßen Auge zur Verwunderung längst vergessene Schätze und Trümmer aus. Knochen und Edelsteine, schillernde Muscheln, Galert, das einmal Fleisch gewesen war, Perlen, die einmal Augen gewesen waren. Er war diesem Meer ausgeliefert, mittendrin, und rundherum nichts als Finsternis. Als Gabriel an dem Morgen aufgestanden und zur Arbeit gegangen war, war der tiefe Himmel fast schwarz und die Luft so dick, dass man kaum atmen konnte. Am späten Nachmittag kam Wind auf. Der Himmel öffnete sich und der Regen fiel. Der Regen fiel, als hätte der Herr im Himmel sich erneut vom Nutzen einer Flut überzeugen lassen. Der Regen trieb die gebeugten Wanderer vor sich her, jagte Kinder ins Haus, leckte mit beängstigendem Zorn an den starken hohen Mauern, an den Wänden der Hütten und Schuppen, peitschte gegen Borke und Blätter der Bäume, drückte das weite Gras nieder und brach den Blumen das Genick. Die Welt wurde dunkel, für immer, überall. Und über Fenster strömte es, als hätten die Scheiben alle Tränen der Ewigkeit zu tragen und drohten jeden Moment unter der Wucht einwärts zu bersten, unkontrollierbar, so plötzlich heimgesucht auf der Erde. Durch diese Wasserwüste, die gleichwohl versäumt hatte, die Luft zu reinigen, ging Gabriel nach Hause, wo Deborah in dem Bett auf ihn wartete, das zu verlassen sie sich dieser Tage nur noch selten bemühte. Er war noch keine 5 Minuten zu Hause, da merkte er, dass ein anderes Schweigen herrschte als sonst. Etwas wartete darin. Etwas machte sich bereit. Er blickte vom Tisch auf, an dem er das Essen zu sich nahm, das sie unter Mühen bereitet hatte. »Wie geht es dir denn heute, alte Dame?« »Ich fühle mich in etwa so wie immer«, sagte sie lächelnd. »Ich fühle mich nicht besser und ich fühle mich nicht schlechter. Die Gemeinde betet für dich«, sagte er, »dass du wieder auf die Beine kommst.« Sie antwortete nicht und er beugte sich wieder über seinen Teller. Aber sie beobachtete ihn. Er blickte wieder auf. »Ich habe heute was ganz Schlimmes erfahren«, sagte sie langsam. »Was hast du erfahren?« »Sister MacDonald war heute Nachmittag hier und bei Gottes ging ihr gar nicht gut.« Reglos starrte er sie an. »Sie hat heute einen Brief gekriegt. In dem Brief steht, dass ihr Enkel, du weißt schon, dieser Royal, umgekommen ist in Chicago. Der Herr hat ja diese Familie irgendwie richtig verflucht. Erst die Mutter, jetzt der Sohn.« Einen Augenblick lang konnte er sie nur anstieren, während das Essen in seinem Mund schwer und trocken wurde. Draußen marschierten die Regenarmeen, Blitze erhellten das Fenster. Als er zu schlucken versuchte, blieb es ihm in der Kehle stecken. Er fing an zu zittern. »Ja«, sagte sie jetzt mit abgewandtem Blick, »etwa ein Jahr lang hat er da gelebt, in Chicago, und hat die ganze Zeit nur getrunken und gelumpt, und seine Grandmama, die hat mir erzählt, anscheinend hat er mit ein paar Niggern aus dem Norden Karten gespielt an dem Abend, und einer von denen ist durchgedreht, weil er dachte, der Junge will ihn beschummeln, da hat er sein Messer rausgeholt und ihn erstochen, hat ihn in die Kehle gestochen, und sie hat mir erzählt, dass er gleich da auf dem Fußboden der Bar gestorben ist. Da war nicht mal mehr Zeit fürs Krankenhaus.« Sie drehte sich im Bett um und sah ihn an. »Der Herr hat dieser Frau aber auch wirklich ein schweres Kreuz aufgeladen.« Er wollte etwas sagen. Er dachte an den Friedhof, auf dem Esther begraben lag, und an Royals erstes dünnes Weinen. »Holt sie ihn denn nach Hause?« Sie machte große Augen. »Nach Hause? Guter, Sie haben ihn schon ins Armengrab gelegt da oben. Auf diesen Jungen guckt nie wieder irgendwer drauf.« Da fing er an zu weinen, lautlos, am Tisch, am ganzen Leib zitternd. Sie sah ihm lange zu und irgendwann legte er den Kopf auf die Tischplatte, stieß dabei die Kaffeetasse um und weinte laut. Das Weinen schien überall zu sein, Schmerz die Welt zu fluten. Gabriel weinte, der Regen trommelte aufs Dach und an die Fenster. Der Kaffee tropfte von der Tischkante. Schließlich sagte Deborah, »Gabriel, dieser Royal, er war dein Fleisch und Blut, nicht?« »Ja«, sagte er, froh sogar in seinem Schmerz, dass ihm diese Worte über die Lippen kamen. »Er war mein Sohn.« Wieder herrschte Schweigen. »Und du hast die junge Frau weggeschickt, oder? Mit dem Geld aus der Dose?« »Ja«, sagte er. »Ja.« »Gabriel«, fragte sie, »warum hast du das gemacht? Warum hast du sie da sterben lassen, irgendwo, ganz allein? Warum hast du nie was gesagt?« Er konnte nicht antworten, er konnte den Kopf nicht heben. »Warum?« beharrte sie. »Schatz, ich habe dich nie danach gefragt, aber ich habe ein Recht, das zu wissen, wo du doch unbedingt einen Sohn wolltest.« Unsicher stand er auf, ging langsam zum Fenster und sah hinaus. »Ich habe meinen Gott angefleht, dass er mir vergibt«, sagte er, »aber den Sohn von einer Hure wollte ich nicht.« »Esther war keine Hure«, sagte sie leise. »Sie war nicht meine Frau. Ich konnte sie nicht zu meiner Frau machen. Ich hatte doch schon dich.« Das letzte Wort spuckte er aus wie Gift. »Esther hatte mit dem Herrn nichts zu schaffen. Sie hätte mich direkt mit runtergezogen, direkt runter in die Hölle. Das hat sie ja beinahe geschafft. Der Herr hat mich zurückgehalten. Es donnerte und blitzte. Er hat seine Hand ausgestreckt und mich zurückgehalten. Gabriel wandte sich wieder in den Raum.
Mir blieb doch gar nichts anderes übrig,
weinte er.
Was blieb mir denn anderes übrig? Wo hätte ich hingehen können mit Esther, ich als Prediger? Was hätte ich mit dir gemacht?
Er sah sie an, alt und schwarz und duldsam, mit dem Geruch nach Krankheit, Alter und Tod.
Ach!
Die Tränen rannen weiter.
Wahrscheinlich hast du dich mächtig gefreut heute, hm? Als sie dir erzählt hat, dass Royal tot ist, mein Sohn? Du hattest ja nie einen Sohn.
Und er drehte sich wieder zum Fenster um.
Wie lange weißt du schon davon?
Ich weiß davon seit dem Abend damals, vor langer Zeit, als Esther in die Kirche gekommen ist.
Du hast eine schmutzige Fantasie, sagte er. Ich hatte sie überhaupt noch nicht angerührt damals.
Nein, sagte sie langsam, aber mich hattest du schon angerührt. Er trat vom Fenster zurück und blickte vom Fuß ihres Bettes auf sie herab. Gabriel, sagte sie, ich habe gebetet all die Jahre, der Herr möge an meinen Körper rühren und aus mir eine Frau machen, wie all diese Frauen, mit denen du dauernd zusammen warst, die ganze Zeit. Sie war sehr gefasst, ihre Miene bitter und ergeben. Das war aber wohl nicht sein Wille. Ich konnte wohl nicht vergessen, was sie mit mir angestellt haben, früher, als ich ein Mädchen war. Sie wandte den Blick ab. Aber Gabriel, hättest du nur was gesagt, von mir aus noch, als das arme Mädchen unter die Erde gekommen ist, dass du den armen Jungen zu dir nehmen willst, dann hätte ich mich nicht darum geschert, was die Leute reden oder wo wir hätten hingehen müssen. Gar nichts. Ich hätte ihn aufgezogen wie meinen eigenen. Ich schwöre bei Gott, das hätte ich gemacht. Und dann würde er jetzt vielleicht noch leben.
Deborah, fragte er, was hast du gedacht die ganze Zeit?
Sie lächelte. Ich habe gedacht, man soll besser vor Entsetzen zittern, wenn der Herr gibt, was das Herz begehrt. Sie hielt inne. Ich habe dich immer gewollt, von Anfang an. Und dann habe ich dich bekommen. Er ging zurück ans Fenster, Tränen strömten ihm übers Gesicht. Schatz, sagte sie nun mit kräftiger Stimme, du bete mal lieber zu Gott, dass er dir vergibt. Und lass nicht nach darin, bis er dir ein Zeichen sendet, dass er dir vergibt.
Ja, er seufzte. Ich harre des Herrn.
Dann herrschte Stille, abgesehen vom Regen. Es schüttete wie aus Kübeln. Es regnete, wie es hieß, Mistgabeln und Niggerbabys. Wieder zuckten Blitze durch den Himmel und der Donner grollte.
Hörst du? Sagte Gabriel.
Gott spricht. Langsam erhob er sich von den Knien, denn die halbe Gemeinde stand schon. Sister Price, Sister McCandless und Praying Mother Washington. Die junge Ella May saß auf ihrem Stuhl und betrachtete den liegenden Elisha. Florence und Elizabeth knieten noch, und auch John kniete. Beim Aufstehen dachte Gabriel daran, wie der Herr ihn vor langer Zeit in diese Kirche geführt hatte und wie Elizabeth eines Abends nach seiner Predigt durch diesen langen Gang zum Altar gegangen war, um vor Gott ihre Sünde zu bereuen. Und dann hatten sie geheiratet. Denn er glaubte ihr, als sie sagte, sie sei ein anderer Mensch geworden. Sie war das Zeichen, sie mit ihrem namenlosen Sohn, auf das er so viele dunkle Jahre geharrt hatte vor dem Herrn. Als er die beiden sah, war es, als hätte der Herr ihm zurückgegeben, was einmal verloren war. Als er mit den anderen neben dem gefallenen Elisha stand, erhob sich John von den Knien. Er warf einen benommenen Blick auf Elisha und die anderen, schläfrig, skeptisch und ein wenig zitternd, als wäre ihm kalt. Dann spürte er den Blick seines Vaters auf sich und sah zu ihm hinauf. Im selben Augenblick fing Elisha am Boden an, erfüllt vom Heiligen Geist in einer Feuerzunge zu reden. John und sein Vater starrten einander an, sprachlos, reglos, während zwischen ihnen etwas zum Leben erwachte. Und der Heilige Geist sprach. Gabriel hatte einen solchen Ausdruck noch nie bei John gesehen. Während der Geist sprach, blickte Satan John aus den Augen. Doch Johns starrer Blick erinnerte Gabriel auch noch an andere Augen, die Augen seiner Mutter, wenn sie ihn schlug, Florence' Augen, wenn sie ihn verhöhnte, Deborahs Augen, wenn sie für ihn betete, Esthers und Royals Augen und Elizabeths Augen heute Abend, bevor Roy ihn verfluchte. Roys Augen, als er ihn einen schwarzen Bastard nannte. John senkte den Blick nicht, sondern schien ewig in die Abgründe von Gabriels Seele blicken zu wollen. Und Gabriel, der kaum glauben konnte, dass John so schamlos geworden war, starrte mit Zorn und Entsetzen auf Elizabeths anmaßenden Bastard, der in seiner Bosheit auf einmal so alt geworden war. Beinahe hätte er die Hand gegen ihn erhoben, aber er regte sich nicht, denn Elisha lag zwischen ihnen. Dann stieß er tonlos hervor: »Knie nieder!« John drehte sich abrupt um, eine Bewegung wie ein Fluch, und kniete erneut vor dem Altar.